NDR Info.
Zeitzeichen. Im August 1619 treffen die ersten schwarzafrikanischen Sklaven in Nordamerika ein.
Ein Freitag im Juli 2013, Washington DC. Der mächtigste Mann der Welt spricht von seiner Machtlosigkeit.
Fast jeder Afroamerikaner in diesem Land hat die Erfahrung gemacht, dass ihm der Kaufhausdetektiv auf Schritt und Tritt folgt. Ich kenne das. Fast jeder Afroamerikaner hat die Erfahrung gemacht, dass er über die Straße geht und rechts und links drücken die Autofahrer ihre Knöpfchen runter. Das ist mir so gegangen, bevor ich Senator wurde. Fast jeder Afroamerikaner hat die Erfahrung gemacht, dass im Fahrstuhl neben ihm eine Frau nervös den Verschluss ihrer Handtasche öffnet und schließt, bis sie endlich raus kann. Das geschieht häufig.
Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten.
Ich will nichts überinterpretieren, aber das sind nun mal bedeutsame Erfahrungen für die afroamerikanische Gemeinde.
Eine Nation betrachtet ihr Spiegelbild und sie erkennt den Geburtsfehler der Vereinigten Staaten von Amerika. Rassismus, vom Tag ihrer Gründung an, am 4. Juli des Jahres 1776.
Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht,
heißt es in der Unabhängigkeitserklärung,
dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.
Autor dieses Textes ist Thomas Jefferson, ein wohlhabender Unternehmer aus Virginia. Er ist Anfang 30, Jurist, besitzt riesige Tabakplantagen und schätzungsweise 135 Sklaven. Derselbe Mann, der sagt,
dass alle Menschen von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben und Freiheit.
Derselbe Mann, später der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, sagt,
freie Schwarze sind das Ungeziefer einer Gesellschaft.
Und?
Die Schwarzen sind den Weißen unterlegen an körperlichem und geistigem Talent. Dieser missliche Unterschied ist ein mächtiger Hinderungsgrund für die Gleichberechtigung dieser Leute.
Der Gründervater der USA wird für den Rest seines Lebens ein Sklavenhalter bleiben. Auf seiner Farm Monticello, etwa 70 Meilen westlich von Richmond, dem größten Sklavenmarkt Nordamerikas.
Richmond im Staat Virginia, Frühjahr 2014.
Auf diesem Sklavenmarkt wurden einige hunderttausend Menschen verkauft. Wahrscheinlich kann die Mehrheit der Afroamerikaner ihre Herkunft hierher zurückverfolgen.
Wir müssen uns mit diesem Teil unserer Geschichte auseinandersetzen, um die Menschen damals zu verstehen und uns selbst. Richmond wird für immer mit dieser Identitätskrise reden.
Die Heimatforscher von Richmond kämpfen darum, die Spuren der düsteren Vergangenheit zu erhalten. Das Viertel zwischen 15. und 17. Straße, in dem noch vor 150 Jahren schwarze Menschen versteigert wurden. Männer, Frauen und Kinder.
Noch im Jahr 1860 sind in Richmond 18 Negerhändler registriert und 33 Auktionatoren. Die Zeitung The Richmond Inquirer meldet für diese Zeit einen Jahresumsatz auf dem Sklavenmarkt von 3,5 Millionen Dollar. Umgerechnet in heutige Kaufkraft wären das schätzungsweise 70 Millionen Euro. Jahresumsatz mit Menschenhandel.
Im selben Jahr, 1860, wird Abraham Lincoln amerikanischer Präsident.
I'd like to get the 13th Amendment through the House and on its way to ratification by the states, wrap the whole slavery thing up forever and aye as soon as I'm able, now!
Steven Spielberg hat ihm ein filmisches Denkmal gesetzt für seinen Kampf um diesen Zusatz zur Verfassung der Vereinigten Staaten, den 13. Zusatzartikel.
Weder Sklaverei noch Zwangsdienstbarkeit darf, außer als Strafe für ein Verbrechen, in den Vereinigten Staaten bestehen.
Mit diesem Artikel ist die Sklaverei in den USA offiziell abgeschafft. Am 18. Dezember 1865, mehr als 2,5 Jahrhunderte, nachdem die ersten Sklaven angekommen sind in Nordamerika. Verschleppt aus Afrika.
August 1619. Jamestown an der Chesapeake Bay, der größten Flussmündung der nordamerikanischen Atlantikküste. Vor 12 Jahren ist die erste britische Expedition hier gelandet, um die westlichste Siedlung seiner Majestät, James I., zu gründen. Inzwischen leben hier etwa 1000 Briten.
Die Siedler von Jamestown sind Gentlemen Adventurers, nette Abenteurer, der neuen Welt kaum gewachsen. Den schwül heißen Sommern mit Milliarden von Moskitos, den bitterkalten Wintern, der harten Feldarbeit, den Missernten. Bestehen können sie erst, als sie Tabak anbauen und nach Hause exportieren. Was den Plantagen von Jamestown fehlt, sind Arbeiter.
An einem Dienstag geht in der Bucht wie zufällig ein Frachtschiff vor Anker. Es ist der 20. August 1619, heute vor genau 395 Jahren. Name und Kurs dieses Schiffes sind nicht überliefert, nur dass es unter niederländischer Flagge segelt. Es gilt aber als sicher, dass der Captain 20 Schwarze in seiner Gewalt hat, vermutlich entführt aus dem heutigen Angola. An diesem Tag vollenden die Tabakfarmer von Jamestown den ersten bekannten Menschenhandel Nordamerikas.
Hier beginnt die Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten.
Hier setzt sich der atlantische Dreieckshandel fort, den Spanier und Portugiesen 100 Jahre zuvor begonnen haben, gleich nach der Entdeckung Amerikas. Von Europa aus bringen Schiffe Produkte der Manufakturen an die westafrikanische Küste. Waffen, veredelte Metalle, Textilien. Sie tauschen die Ladung gegen Sklaven und liefern diese an der Ostküste der Neuen Welt ab. Die Reise geht zurück nach Europa mit Rohstoffen an Bord. Aus Nordamerika in den folgenden Jahrhunderten vor allem Tabak, der Farbstoff Indigo und Reis.
Bei Sonnenuntergang verstauen sie die Sklaven für die Nacht,
berichtet ein Zeitgenosse.
Zweiter Mat und Bootsmann klettern in den Laderaum hinunter, die Peitsche in der Hand, und ordnen die Sklaven auf ihre zugewiesenen Plätze. Die auf der rechten Seite des Schiffs mit dem Gesicht zum Bug, den Kopf im Schoß des Nachbarn. Auf der linken Seite Gesicht Richtung Heck. So liegt jeder Neger auf seiner rechten Seite, was gut für die Herzaktivität sein soll. Ist die Ladung groß und das Unterdeck vollgestopft, werden die Überzähligen aufs Deck verbracht.
Forscher schätzen, dass im transatlantischen Sklavenhandel bis zu 11 Millionen Menschen aus Afrika verschleppt wurden. Jeder Dritte in eine britische Kolonie. 2 Millionen überstehen die Passage nicht. Sie sterben während der mindestens 4-wöchigen Überfahrt unterernährt oder entkräftet oder an der Amöbenruhe.
Für die Sklavenhändler ist jeder Tote an Bord ein echter Verlust. Mitte des 19. Jahrhunderts bringt schon der schwächste Sklave $800. Umgerechnet in heutige Kaufkraft mehr als 20.000 Euro. Der Golf von Guinea, die Strände von Togo, Benin und Nigeria tragen heute noch den Namen Sklavenküste. Fremdenführer zeigen den Touristen die Überreste der Kerker in Badagry am Südwestzipfel Nigerias.
Wir nennen diesen Hafen hier Point of No Return, die Stelle ohne Wiederkehr.
In den ersten Jahrzehnten wenden die Europäer Gewalt an, um Menschen zu versklaven. Im Laufe von 3 Jahrhunderten verfeinern sie ihre Methoden.
Sie setzen auf afrikanische Helfer. Leibeigenschaft ist im 16. Jahrhundert durchaus verbreitet in afrikanischen Gesellschaften. Aber sie ist endlich. Und der Leibeigene kann später vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden. Erst europäische Handelsgesellschaften machen daraus ein tödliches Geschäft.
Die Europäer beschaffen sich Sklaven, indem sie afrikanische Völker in Kriege treiben und ihnen hernach die Gefangenen abkaufen.
Schreibt im Jahr 1774 einer der engagiertesten Gegner der Sklaverei, der britische Methodistenprediger John Wesley.
In der Vergangenheit führten sie selten Krieg, lebten in Ruhe und Frieden. Der weiße Mann lehrte sie zunächst Trunkenheit und Habgier und teuerte sie dann, einander zu verkaufen.
Wesley zitiert Zeugen wie den britischen Geschäftsführer der Königlich-Afrikanischen Handelsgesellschaft mit Niederlassungen unter anderem in Sierra Leone und Gambia.
Wenn der König von Barsali Ware braucht oder Brandy, schickt er nach dem englischen Gouverneur in Fort James, der darauf sofort ein Boot abstellt. Sobald es sich nähert, plündert der König einige seiner Nachbarsiedlungen und tauscht die Menschen gegen die Ware, die er wünscht. Es gab Gelegenheiten, da er eigene Dörfer überfiel und seine Untertanen verkaufte.
Zu Hunderttausenden verschwinden Schuldner, Kriegsgefangene, sogar unbeaufsichtigte Kinder. Und während der Hungerkatastrophe Mitte des 17. Jahrhunderts wählen die Völker der Bamana und Maninka sogar selbst den Weg auf die Schiffe der Sklavenhändler.
John Wesley gehört zu einer wachsenden Bewegung in Großbritannien und in Amerika, die sich gegen die Sklaverei engagiert. Diese Abolitionisten spüren bald, sie kämpfen nicht allein gegen die Idee vom Menschen als Humankapital, sie kämpfen gegen einen modernen Aberglauben.
Ein Glaubenskonstrukt, das eine moralische Rechtfertigung schafft für eines der größten Verbrechen der Menschheit. Ein Aberglaube namens Rassenkunde.
Die Geistesgeschichte der Sklaverei lässt sich in einem Satz erfassen.
Die Europäer waren nicht Sklavenhändler, weil sie Rassisten waren. Sie waren Rassisten, um den Sklavenhandel rechtfertigen zu können.
Two things go hand in hand with the development of racism.
Dr. Barna Hess vom Institut für afroamerikanische Studien in Chicago.
On the one hand, the institutions that keep in place.
Zwei Phänomene greifen ineinander bei der Entstehung des Rassismus. Einerseits die Unterdrückung bestimmter Bevölkerungsgruppen, andererseits die dann einsetzenden Debatten über die Frage, welche Art von Bevölkerungsgruppen sie denn seien. Die Debatte beginnt mit Juristen, wird weitergeführt von Anthropologen und schließlich von Biologen. Eine Debatte immer im Kontext des Kolonialismus. Damit werden Menschen zu Objekten.
Dieser Rassismus prägt die Anfänge der Vereinigten Staaten von Amerika.
Natürlich besteht die Angst, dass diese Entrechteten sich erheben könnten oder flüchten.
Der britische Soziologe Robin Blackburn.
Und dass sie sich dann am Master oder an seinen Aufsehern rächen könnten und sie in ihren Betten umbringen. Diese Angst, dass jeder Schwarze im Weißen den potenziellen Feind sieht. So entsteht ein System gegenseitiger Furcht. Damit verstärken sich die rassistischen Empfindungen. Um so eine Sklavengesellschaft einigermaßen zu sichern, gab es nur ein Mittel. Alle Männer zu bewaffnen und auch einige Frauen.
Und noch ein Mittel setzt sich durch in den USA. Auch nach 1807, da der amerikanische Kongress endlich verbietet, Afrikaner nach Nordamerika zu verschleppen. Nicht aber die Sklaverei.
Black Codes sichern die weiße Herrschaft. Gesetze nur für Schwarze. Im 19. Jahrhundert etwa.
Sklaven ist es untersagt, sich in größeren Gruppen als 4 Personen zu treffen. Sklaven dürfen sich nicht mehr als 10 Meilen vom Anwesen des Masters entfernen. Schwarze dürfen keine Europäer heiraten. Schwarze sind nicht gerichtsmündig.
Manche Black Codes gelten bis weit ins 20. Jahrhundert. Vor allem solche, die Landstreicherei unter Strafe stellen.
Vagrancy Laws treffen im späten 19. Jahrhundert vor allem jene, die plötzlich ohne Arbeit dastehen nach ihrer Freilassung aus der Sklaverei. Nach dem Bürgerkrieg und nach Inkrafttreten des Verfassungszusatzes von 1865.
Weder Sklaverei noch Zwangsdienstbarkeit darf, außer als Strafe für ein Verbrechen, in den Vereinigten Staaten bestehen.
Noch im 20. Jahrhundert verstehen es einige Südstaaten, diesen Zusatz gegen die Schwarzen auszulegen.
Jacksonville in Florida etwa verhängt noch in den 1970ern Geldstrafen wegen Landstreicherei, bevorzugt gegen Schwarze. Wer nicht zahlen kann, muss seine Strafe abarbeiten.
Erst im Februar 1972 erklärt das höchste Gericht der USA diese Praxis für verfassungswidrig.
Noch länger dauert es, bis die letzten Südstaaten den 13. Verfassungszusatz ratifizieren. Kentucky wartet bis 1976, Mississippi bis 1995. 355 Jahre nachdem der erste Fall von staatlich sanktionierter Sklaverei in einer englischen Kolonie aktenkundig geworden ist.
Im Juli 1640 verurteilt der Gouverneursrat von Virginia den schwarzen Schuldknecht John Punch zu lebenslanger Sklavenarbeit.
John Punch war vielleicht ein Sohn afrikanischer Eltern, die aus dem heutigen Kamerun verschleppt worden waren. Mit einiger Wahrscheinlichkeit führt seine Erblinie über 10 Generationen zu Stanley N. Dunham, zur Mutter Barack Obamas.
Each successive generation. Jede neue Generation entwickelt eine fortschrittlichere Haltung, wenn es um Rassen geht.
Changing attitudes when it comes to race.
Auf dieser langen, beschwerlichen Reise reifen wir zu einer vollkommeneren Nation. Keine perfekte Nation, aber eine vollkommenere.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an die ersten schwarzafrikanischen Sklaven, die im August 1619 in Nordamerika eintrafen. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.